Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du an diesem Mittwoch heute wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir laden dich mit diesem Podcast ein, deine Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen. Und in den Interviewfolgen stellen Menschen ihr Herzensthema in Verbindung mit systemischer Beratung und Therapie vor, wie auch heute in dieser Podcast-Folge. Jessica befindet sich im Interview mit Josephine Lorenz. Sie hat ein Designstudium an der Fachhochschule für Bildende Künste Hannover gemacht und ist da mit dem Abschluss Textildesignerin rausgegangen. Sie hat dann eine Weiterbildung in psychoanalytischer Kunsttherapie gemacht und wirkt an regionalen Netzwerken wie dem Netzwerk Autismus Niedersachsen mit und ist langjähriges Mitglied einer kollegialen Intervisionsgruppe und Verbandsmitglied beim VfP e.V. Josephine arbeitet in eigener Praxis Wandelstern in Hannover und ist von Michael Bohne in Prozess- und Embodiment-fokussierter Psychologie, kurz PEP, ausgebildet. In dieser Podcast-Folge sprechen beide über das systemische Arbeiten mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum und Josephine nimmt uns mit in Beispiele aus der Praxis, wie sie mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen arbeitet. Viel Spaß mit dieser heutigen Folge.
Josephine, so schön, dass du heute hier im Podcast bist. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Also ich bin gespannt, über was wir uns unterhalten.
Ja, ich glaube, dass wir uns über ein systemisches Herzensthema von dir unterhalten. Vielleicht auch zwei, je nachdem. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ein interessantes Buch geschrieben hast mit einem für mich noch interessanteren Titel, nämlich Anders ist eine Variation von richtig. Und ich mag solche Wortspiele, ich mag solche Überlegungen und es war mir sozusagen sehr, sehr lange im Kopf. Und als wir uns dann persönlich getroffen haben, habe ich mir sehr gewünscht, dass wir heute sprechen können. Wenn es nach dir geht, Josephine, worüber sprechen wir dann?
Ja, also meine Herzensangelegenheit ist tatsächlich, dass Menschen, die aus dem Autismus-Spektrum kommen, noch mehr angesehen werden und dass ihre Art, die Welt anders zu sehen, auch als hilfreich gesehen wird und nicht immer nur als belastend. Also gerade bei den Kleinen, bei den Kindern und Jugendlichen wird ja oft bemängelt, dass sie mit ihrer Art in die Gruppen nicht passen, in die Schulen nicht passen, in die Klassen nicht passen. Und es gibt immer Ärger, weil sie halt anders sind. Und dass die Öffentlichkeit noch mal mehr zu schätzen weiß, dass dieses andere Anderssein ja auch seine Potenziale hat. Ne? Und wir Menschen auch, gerade diese Menschen brauchen, die anders denken. Weil nur durch ein anders Denken, glaube ich, kommen wir auch zu Lösungen, die anders sind. Und wir leben in einer Zeit, wo wir viele Lösungen brauchen und die im Moment noch nicht so ganz da sind. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass gerade diese schlauen Menschen aus dem Autismus-Spektrum mehr Möglichkeiten haben, auch in die Berufswelt zu kommen. Das ist für die oft auch sehr schwierig. Und weil sie eben mit ihrer anderen Art und mit ihrer anderen Kontaktaufnahme irgendwie immer anecken.
Ja, und dieses Anders, wie spezifizierst du das? Also ich meine, dass du so bestimmte Eigenschaften auch auflistest, die vielleicht eher in ein Autismus-Spektrum gehören. Was ist dir da wichtig, was dieses Anders bedeutet?
Das ist eine interessante Frage, ja. Also Menschen aus dem Autismus-Spektrum nehmen ja die Welt genauso mit ihren Sinnesorganen wahr, wie wir auch. Nur, sie haben also völlig intakte Augen, Ohren, Haut, alles. Es wird aber im Gehirn anders verarbeitet. Das heißt, sie nehmen zum Beispiel akustische Reize lauter wahr oder sie nehmen sie leiser wahr oder gar nicht wahr. Also sie nehmen taktile Reize intensiver wahr, dass also zum Beispiel eben eine Wolle mehr kratzt oder ne, und als andere. Und dass Lautstärken irgendwie anders wahrgenommen werden, habe ich ja gerade gesagt. Also da kann das Ticken der Uhr schon irgendwie zu einem Platzen im Kopf kommen und dass die Leute, also erstmal ist es wichtig, dass die Menschen aus dem Autismus-Spektrum lernen, damit umzugehen. So, ne? Also für die Kinder ist das eine große Herausforderung, weil die denken ja, es ist ja normal, dass man die Uhr so hört. Und die müssen ja erstmal verstehen, dass die anderen die gar nicht so hören. So, ne, dass die für die gar nicht so laut ist oder dass die einen Filter haben und das wegfiltern können. Und da ist die Herausforderung in der Begleitung mit Kindern, ne, und dann zu Jugendlichen, dass sie lernen zu sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss rausgehen aus der Klasse, das ist mir jetzt zu laut, ne? Und das ist für die so schwierig, weil sie ja immer denken, ich will doch so sein wie alle anderen. Sie sind aber nicht wie alle anderen. Bei Menschen, die blind sind, denen setzt man, zeigt man ja auch nicht einen Brief oder ein Blatt Papier mit einer so einer Schrift und sagt, jetzt liest das ist doch so eine Schrift. Ne? Weil da weiß man ja, okay, die können einfach nicht lesen, weil wenn man nicht sehen kann, kann man auch eine Riesenpunktschrift nicht sehen. Aber bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum sieht man eben keine Behinderung, weil es im Gehirn selber ist. Und trotzdem haben sie diese andere Wahrnehmung, beziehungsweise die andere Verknüpfungen im Gehirn. Man kann heute schon sehr gut nachweisen, dass wenn autistische Menschen auf Augen gucken, dass bei ihnen in ganz anderen Gehirnarealen das Gehirn tätig ist, beziehungsweise eben auch gar nicht tätig ist. So, ne? Also für die ist es eher schmerzhaft. So, ne? Und ich hatte jetzt zum Beispiel gerade eine, die sich für eine Bewerbung vorbereitet hat und da stand dann als Tipp, das Wichtigste in einem Bewerbungsgespräch ist, dem Gegenüber in die Augen zu schauen. Nee, es stand noch anders drin. Das Wichtigste in einem Bewerbungsgespräch ist Blickkontakt. Und Blickkontakt, Blickkontakt, also dreimal, ne? Und wenn man das einem autistischen Menschen gibt, ne, der sagt, dann kann ich das ja gleich lassen, weil ich kann keinen Blickkontakt, das tut mir weh, das ist, ich kann daraus nichts lesen und das die anderen, die eben nicht aus dem Autismus-Spektrum sind, noch mehr darüber wissen, dass es eben nicht jetzt das Nonplusultra ist, immer in die Augen zu schauen. Also das ist so mein Anliegen, wo ich versuche, Brücken zu bauen zwischen denen, die eben in die Augen schauen brauchen, damit sie sich gesehen fühlen, und denen, die regelrecht Schmerzen kriegen, wenn sie anderen in die Augen schauen.
Ja, und könnte man sagen, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum eine andere Konstruktion haben, weil wir ja im systemischen Denken so häufig auch von Konstruktivismus sprechen, dass wir uns über unsere Wahrnehmung, unsere Welt auch kreieren und das sozusagen so wie die Angleichung dieser Welten teilweise nicht gelingt, weil die Konstruktionen eben unterschiedlich sind?
Ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
Ja.
Ne? Und eben unterschiedlich ist eine andere Sichtweise. Es gibt ein ganz schönes Cartoon, wo eine 6 beziehungsweise 9 am Boden liegt und der eine guckt von der einen Seite und der andere guckt von der anderen Seite. Ne? Und klar, der von der einen Seite guckt, sieht die 6, ne? Und der von der anderen Seite guckt, sieht die 9. Aber nur weil der andere nicht auf der gleichen Seite ist, ist das ja nicht falsch. Also der die 6 sieht, sieht die 6, ne? Und das ist ganz oft so, dass die neurotypische denken, nee, ich habe doch die Wahrheit gepachtet
Ja.
und die quasi auf der einen Seite stehen und die anderen stehen auf der anderen Seite und diese Kommunikation, die macht so Schwierigkeiten. Das ist auch immer wieder, dass gesagt wird, autistische Menschen können sich nicht in neurotypische reinversetzen. Das würde ich so nicht mehr stehen lassen wollen, weil sie zum Teil können die das sehr gut wahrnehmen, dass jemand in was für Gefühlen die sind, zum Teil. Also manche können es sehr schnell wahrnehmen, aber sie können nicht damit umgehen. Und das würde ich jetzt auch nicht jedem Neurotypischen bescheinigen, dass er mit den Gefühlen der anderen wirklich richtig umgehen kann. Und gerade bei Autistischen, ne, das ist so eine gegenseitige Schwierigkeit, mit der Andersartigkeit umgehen zu können. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, der andere ist tatsächlich anders. Ne?
Ja, wobei ich manchmal auch denke, dass sowieso alle Menschen anders sind.
Ja, bloß der Haken daran ist, es gibt tatsächlich ja mehr oder, also es gibt in Deutschland keine Zahlen, wer im Autismus-Spektrum ist oder wer nicht. Aber sage ich mal, also früher hat man ja auch nur diese frühkindlichen Autisten gezählt, ne? Das war dann weniger 1%. Aber heute weiß man ja immer mehr, dass es auch das Autismus-Spektrum ein Spektrum ist und dass es nicht nur die also früher diagnostizierten frühkindlichen Autisten gibt, sondern eben auch diese früher diagnostiziert als Asperger Autisten diagnostizierten. Das sind ja zum Teil hochbegabte Menschen, die absolut umfassendes Wissen haben auch, aber eben andere soziale Bedürfnisse haben. So, ne? Die sind eben keine Massenmenschen. Die lieben es nicht so unbedingt täglich in Vereine zu gehen oder ne? Also gerade für Kinder ist das eben schwierig, weil sie ja gezwungen sind, täglich mit 30 Leuten und im Klassenzimmer und mit 1000 über 1000 Schülern in der Schule klarzukommen. So, ne?
Und ein systemischer Blick ist ja auch ein Ressourcenblick, zumindest für mich. Und ich habe das so rausgehört, dass du einfach auch ganz viel Lust auf diese Arbeit hast, dass du da deine Leidenschaft, deine Passion gefunden hast, weil du auch rüberbringst, dass ganz viele tolle Begegnungen möglich sind, dass ganz viele besondere Qualitäten zum Tragen kommen. Und ja, dass es einfach für dich auch eine Freude ist, auf diese Menschen zu treffen. So, was würdest du sagen, was ist so das Besondere für dich oder das, was dich auch anzieht?
Das sind lauter so tolle Fragen. Ja, was mich so anzieht, ist eben, dass sie eben nicht im Mainstream denken in der Regel, so, ne? Dass sie eben andere Gedanken haben und andere, ja, auch zum Teil unkonventionelle Ideen haben. Und das finde ich natürlich auch gerade als Kunsttherapeutin, finde ich dieser Ideenreichtum, der auch durch diese andere Wahrnehmung kommt, auch einfach unheimlich inspirierend, ne? Das ist jetzt nicht immer so, wenn einer immer wieder, also ich habe ja mal einmal einen Klienten gehabt, der war schon erwachsen, der hat 1,5 Jahre nur rot gemalt. Ne? Das war jetzt nicht in dem Sinne inspirierend, kam immer nur rote Bilder raus, bis wir so in Kontakt gekommen sind, dass er auch mal was anderes gemacht hat. Ja, also das ist. Aber auch meine vielen Therapiekinder, die dann irgendwie tolle Projekte starten, wie ich mache einen Handschuh aus Ton, ne, was eigentlich praktisch nicht funktioniert, weil man wird den Ton da irgendwie nicht wieder abkriegen. Oder ich baue ein Flugzeug nur mit der Kraft von Luftballons. Oder einer hat mal einen Plan gemacht, wie man Flugzeuge nur mit dem Urin von den Fluggästen betreiben kann, wo ich so dachte, das ist doch mal eine tolle Idee, wie das Ganze dann noch umgesetzt wird. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Aber die Grundidee ist doch schon mal großartig. So, ne? Und werden oder wurden aber alle irgendwie in der Schule immer wieder fertig gemacht und ne, weil sie eben bestimmte Bedürfnisse haben, die in der Schule so nicht funktionieren. Und diese großartigen Ideen, die in sich drin haben, also die begeistern mich. Ja. Und als Kunsttherapeutin kann ich eben denen gut die Möglichkeit geben, dass sie ihre Ideen auch zum Ausdruck bringen, dass sie sie in Bilder oder Gestaltungen in Filme reinbringen. Heute ist das Arbeiten mit dem Tablet einfach auch eine wunderbare Methode, den Kindern auch zu zeigen, hey, auch wenn du Probleme hast, bist du ein toller Filmemacher oder ein toller Gamer oder so, ne? Das ist nicht nur immer dieses klassische, ne, ich zeichne tolle Bilder, was die in der Regel gar nicht so gerne möchten, sondern dass sie eben auch mit dem Tablet irgendwie wirklich selber spüren und dann auch sehen, was sie für tolle Sachen machen. So, ne, und dazu kommt natürlich dann auch immer noch bei mir ein Herzensangelegenheit ist auch immer wieder die PEP zu integrieren, also die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, weil da gibt es einfach so gute Möglichkeiten, bestimmte Ängste auch relativ schnell aufzulösen. und dass die in ihre Potenziale kommen und nicht in ihren Ängsten. Das sind ja nicht immer nur Ängste, sondern auch immer in ihren Fremdvorwürfen hängen bleiben, ne? Also oft sind bei mir, dass sie sagen, ja, sind die Lehrer schuld, ist die Schule schuld, sind die Erwachsenen schuld, ist die Gesellschaft schuld? Und so kommt man ja nicht weiter. So, ne? Und zu gucken, wie gehe ich mit diesen Fremdvorwürfen um? Ich lasse die Verantwortung da, wo sie hingehört, und ich übernehme nur die Verantwortung, die ich habe. So, ne? Und das ist für kleine Kinder ist das natürlich noch schwierig, weil da haben die Erwachsenen die Verantwortung. So, ne? Aber nichtdestotrotz kann man auch schon als Achtjähriger eine gewisse Verantwortung übernehmen. So, ne? Oder als 15-Jähriger erst recht. Bei den Kleinen, also unter 10, ist das mit der Verantwortung so eine Sache. Aber trotzdem, denen klarzumachen, wie wichtig das ist, auch die Verantwortung da zu lassen, wo sie hingehört. Ne? Also wenn die Eltern aufgrund ihrer eigenen Päckchen Sachen machen, die für die Kinder nicht so ganz optimal sind, dann ist es schon auch wichtig, dann dahin zu gucken. Pep ist immer wieder da, auch großartig da, Lösungen zu finden. Und das ist also auch mein Leitgedanke. Also immer auf Lösungen zu gucken und nicht auf die Probleme zu stieren, weil das bringt uns nicht weiter.
Ja, ganz kurz vielleicht für alle, die jetzt Pep noch nicht so gehört haben, du und ich, wir haben das bei Michael Bohne gelernt, den wir in der Podcast-Folge 50 im Interview hatten, der
Super.
sozusagen von seiner Methode erklärt oder berichtet. Wer da Lust hat, kann da sicherlich mal reinhören. Und das ist eine Kombination, würde ich jetzt mal sagen, aus Klopftechniken, Selbstakzeptanzübungen und ja, auch so ein Tool, um wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. So
Genau.
wie du eben sagst, ich kann etwas tun, um mich selber auch zu entlasten. Wie würdest du es beschreiben?
War eigentlich genauso. Das hast du schon sehr gut zusammengefasst. So, ne? Also, ich wende es hauptsächlich an, tatsächlich, ja, um in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Weg von diesen Fremdvorwürfen, ne? Und ins eigene Handeln und in die eigene Verantwortung für sich selber zu kommen, ne? Weil das ist für viele, gerade bei den Jungen, ist das sehr schwierig, ne? Die kriegen halt oft immer das Feedback, so wie du bist du nicht in Ordnung. Ich bin einer, ne? Wenn ein Kind zu mir kommt mit 6 Jahren und sagt, ich bin einer, der immer Ärger macht, ne? Dann weiß ich natürlich schon, dem sein Selbstwertgefühl ist definitiv nicht großartig gut. So, ne? Und den in eine Selbstwirksamkeit zu bekommen, das ist mir dann einfach ein Anliegen, so, ne, dass er sieht, auch wenn ich da die und die Probleme habe, oder selbst wenn ich die und die Probleme habe, bin ich doch aber ein guter Gamer, zum Beispiel. Also in dem Fall, der immer Ärger gemacht hat, war wirklich ein fantastischer Gamer. Und auch zum Beispiel, der hat sich mit 8 Jahren, hat er mir dann so einen Satz mich auf Englisch gefragt, do you know how to destroy the zombies? Wo ich so dachte, wo hat er A, das Englisch gelernt und B, dann diese Spiele dann auch schon gekannt? Und wo ich so dachte, wow, das hat er sich alles selber beigebracht mit 8 Jahren. Und da kann man nicht sagen, dass der keine Kapazitäten hat, sondern der ist gut intelligent. Und kriegt aber das, was so um ihn herum passiert, nicht geordnet. So, ne? Und da mit Pep zu arbeiten, ne, auch teilweise auch ein bisschen hypnotherapeutische Elemente reinzubringen, ne? Wie ist es, wenn du jetzt in eine Zeitrakete gehst und das Problem hat sich gelöst, wie fühlt sich's dann an? Solche Sachen integriere ich da auch gerne, wenn mein Gegenüber darauf einsteigen kann. Es können nicht alle immer alles. So, ne? Also ich gucke immer, dass ich mit dem, was ich anbiete, an deren System anknüpfe. Und sage immer, wenn ich merke, da knüpfe ich nicht an, wenn ich kein Embodiment sehe, ne? Wenn die da so da sitzen, was erzählt sie jetzt wieder, ne? Dann denke ich, ab in die Tonne und versuche was Neues. Was ich ganz interessant finde, dass bei meinen Autisten ist tatsächlich diese Selbstwertaffirmation und das Kurbeln noch mehr, also praktiziere ich das noch mehr, ne? Selbst auch, oder auch wenn ich irgendwie die Probleme habe, bin ich ein guter Gamer, ne? Dass das meistens der Anfang ist, um in diese Technik einzusteigen, ne? Weil sie ja oft viele Fremdwörter haben und das Klopfen gar nicht so an erster Stelle steht. Während Claudia Reinicke ja sofort mit ihren ADS-Leuten sofort klopft. So, ne? Da sehe ich so einen Unterschied, ne? Dass also mein Klientel vielleicht erstmal diese Glaubenssätze bearbeiten darf. Also, ne, dass man sich gemeinsam anguckt, ich bin einer, der immer Ärger macht. Was ist das für ein blöder Glaubenssatz? Ne? Der ist in keinster Weise hilfreich. So, ne?
Ja, und was mich da auch fasziniert hat, ist, dass du eben auch beschreibst, dass es immer wieder um Ressourcen geht, dass es auch immer wieder um Aktivierung von Kreativität geht und nicht so sehr um dieses wegzupacken, zu sagen, ja, aber deine Ideen, die interessieren jetzt hier auch niemanden, jetzt mach mal das hier bitte, sondern wirklich auch mit allem dir zur Verfügung stehenden Mitteln, das wieso zu befeuern.
Ja, also ich sage ja immer, eine Würdigung des Leids ist für mich auch ein ganz, also ein elementar wichtiges, eine elementar wichtige Haltung, ne? Aber und nicht aber, sondern und, also Würdigung des Leids und der Blick auf die Ressourcen und auf die Lösung. Ne? Also wer extrem viel Leid erlebt hat, das muss erstmal betrauert werden. Und da brauchst du vielleicht auch einen Zeugen und einen Zeugen im Draußen, im Gegenüber. Ne? Und das darf und muss dann auch erstmal gehalten werden und das muss erstmal zum Ausdruck kommen dürfen. Aber man darf da nicht drin versinken. So, ne? Also in irgendwelchen Traumata zu versinken und oh Gott, ist das schlimm gewesen, das ist keine Lösung, sondern die Lösung ist eben zu gucken, und wie gehe ich jetzt damit um? So, ne? Welche Kraft ziehe ich daraus? Ne? Also aus den schlimmsten Erlebnissen, die man aushalten musste, ne? Und denen man ohnmächtig war, ist ja aber trotzdem kann man eine Kraft rausziehen. Das dauert eine Weile, ne? Weil man hat es überlebt, ne? Und also man hat die Power gehabt, was Schlimmes zu überleben. Und diese Power jetzt nicht gegen sich zu nutzen, also sich selber immer fertig zu machen oder die anderen fertig zu machen, sondern diese Power zu nutzen, um das Potenzial in die Welt zu bringen. Das finde ich einfach auch ein schönes Bild.
Ja, und mich erinnert das sehr an meine Arbeit, wenn ich mit Aufstellungsmethoden arbeite, zu sagen, es ist eigentlich alles da. Und wenn ich das aber wie an so einen passenden Platz bringe, eben zu sagen, ne, ich nutze die Kraft für mich statt gegen mich oder für Verbindung statt gegen andere. Also wenn ich diesen Dingen so wie einen passenden Platz gebe, dann kann sich im System ganz viel lösen oder entspannen oder umsortieren.
Genau.
Und was würdest du sagen, wie erlebst du die Zusammenarbeit mit Eltern, Bezugspersonen? Das ist ja, wenn man auf Kinder und Jugendliche schaut, einfach auch ein wesentlicher Baustein. Ich selber habe lange in der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, in der Jugendhilfe, auch viel mit Familien. Und kenne schon auch den Wunsch von Eltern, dass sie sich wünschen, dass ihre Kinder ja, sich auch anpassen, dass die auch irgendwie, ich sage jetzt mal, normal sind. Was machst du da für Erfahrungen in der Zusammenarbeit?
Also auch unterschiedliche, ne? Es gibt diese Eltern, die Kinder bringen mit dem Motto, jetzt machen Sie mal, ne? So nach dem Motto, ich soll irgendwas reparieren. Oder er kommt doch zu Ihnen und passiert immer noch nichts, ne? Also das sind in der Regel weniger, die so sind. Also ich kläre die Eltern am Anfang immer lange auf. Also wir machen viele auch Elterngespräche, wenn der Bedarf da ist. Es gibt auch Eltern, die schon ganz viel über Autismus wissen und dann brauche ich da nicht so viel erklären. Aber die es noch nichts wissen, da nehme ich mir auch die Zeit, die dann auch aufzuklären oder auch die Geschwisterkinder aufzuklären oder auch andere Familienmitglieder aufzuklären. Und ja, also die Erfahrung, die ich gemacht habe bei den Eltern, die selber im Autismus-Spektrum sind und die selber das noch nicht so richtig wissen, da ist es eher ein bisschen schwieriger. Bei den Eltern, die mit der Zeit verstanden haben, dass sie selber einen autistischen Wahrnehmung haben, da wird es dann zunehmend leichter. So, ne? Und weil es gibt schon, also es gibt schon einige Kinder, wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, dass gerade, ja, eben dass gerade die Eltern, die das selber von sich nicht wussten, dann beim Kind dagegen angekämpft haben. So, ne? Und das hat sich mit der eigenen Diagnose dann meistens aufgelöst. So, ne? Dass sie irgendwie mehr Verständnis für das Kind dann auch gehabt haben. Und ja, da ist auch viel Aufklärungsarbeit und viel, ja, auch bei den Eltern gucken, welche Ressourcen haben sie, welche Lösungskompetenzen haben sie, ne? Welche Bedürfnisse haben sie. Und das in Einklang zu bringen, da muss man dann auch gucken. Also, was können Eltern leisten? Also, bin ja selber Mutter. Also es ist ja nicht immer alles, man kann nicht immer alles leisten. Ne? Also, und da genau zu gucken, was geht und was geht nicht bei den bestimmten Leuten. Ja, klar, hat man als Therapeutin dann den Wunsch, und wäre doch ganz einfach, dass sie das noch leisten können, aber manche können es eben nicht leisten. So, ne? Und das ist dann auch meine Herausforderung, das zu akzeptieren, weil kann die Eltern nicht einfach ändern. Ich kann aufklären. Ich kann Werbung machen, aber die Eltern kommen ja nicht zu mir in Therapie.
Und in deinem Buch gibt es einige Fotografien von Kunstwerken, bemalte Hände, eine Menge Farbe. Ich stelle mir so vor, dass du schon auch ein Atelier hast, wo du Kinder und Jugendliche einlädst, wo ordentlich was los ist. So wie kann ich mir das vorstellen, diese Arbeit, ja, mit Kunst und tatsächlich, also du hast jetzt schon gesagt, du machst auch einiges digital, aber dieses Analoge, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich bin ja letztes Jahr umgezogen und in der alten Praxis hatte ich tatsächlich auch eine große Malwand, ne, weil ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, ich brauche unbedingt eine Malwand und habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass mein Hauptklientel diese Malwand gar nicht nutzt. Und einmal, also das ist ja immer das schöne Beispiel, was ich auch im Buch benannt habe, ne, da war einer, der hat unglaublich gerne Farben gemischt, ne, so dass dann Unmengen von Farben in so einem Glas zusammengemischt waren, was dann letztendlich schwarz wurde. Und dann hatte ich ja so die kreative Idee, fand ich, dass man dieses Schwarz auch nutzen kann, und hatte eben das aus diesem Glas in so tiefe Teller gefüllt, dass er da auch mit den Händen reingehen kann. So, und der guckte mich so komisch an und ich habe diesen Blick leider nicht richtig gedeutet. Ne? So, ich hatte gedacht, das ist ein Blick, darf ich das wirklich? Nee. Es war aber ein ganz anderer Blick, wie sich dann kurze Zeit später ausstellte. Ne? Er hat also dann seine Hände in diese Farbe gemacht und hat seine Hände angeguckt und hat totalen Stress bekommen. So, ne? Und hat also diese schwarzen, triefenden Hände geschüttelt, sodass meine Vorhänge nochmal ein anderes Muster hatten, der Teppichboden ein anderes Muster. Und ich so die Herausforderung hatte, den ins Badezimmer zu kriegen. Und da habe ich dann doch nochmal gelernt, dass dieses Malen mit den Händen, dass man das langsam angehen muss. Ja? Dass man vielleicht erstmal nur einen Finger mit einem Finger malt und mit einem Finger und nicht die ganzen Hände. Und insofern ist es jetzt nicht mehr so, also jetzt bin ich ja umgezogen und jetzt ist es nicht mehr so ein großes Atelier, weil mein Schwerpunkt liegt hat, naja, kann ich sagen, dass mein Schwerpunkt nur auf PEP liegt. Ich integriere immer auch das Gestalten und Spielen. Aber das findet jetzt einfach dann am Tisch statt. So, ne? Also ich habe jetzt mehr so eine Malwand. Ich habe noch die Gouache-Farben und so, aber die meisten profitieren eher tatsächlich mehr von PEP und vielleicht noch einer Gestaltung zu diesen Affirmationssätzen als an großflächige Ausagieren. Ich kann aber auch dazu sagen, dass mit meinem zunehmenden Alter auch meine Klienten älter geworden sind. Also als ich angefangen habe, waren so meine Jüngsten auch so 4, 5. Also und in meiner Praxis, die waren sogar anderthalb. So, ne? Und da haben wir, das waren so die Pampers-Maler. Und das war dann immer also das waren jetzt nicht aus dem Autismus-Spektrum, sondern das war so eine Kindergruppe. Und das war wirklich auch sehr, sehr lustig, das zu sehen, wie die so rangehen. Und Aber inzwischen ist mein Jüngster auch 10 Jahre alt. So, ne? Und die brauchen jetzt nicht mehr ganz so dieses, oder das ist nicht mehr deren Bedürfnis, mit Fingerfarben zu malen, sondern die docken mehr an diese iPad-Geschichten an und Filme machen. Und da sind die ja schon heute sehr versiert. So, ne? Der 13-Jährige, der kann das jetzt schon besser als ich. Also Filme schneiden und irgendwas einsetzen und eine andere Musik dazu, einen anderen Ton dazu und sowas, da ist der schon richtig klasse geworden. So, ne? Aber das ist ja auch mein Ziel, dass die ihr Ding finden, ne? Dass die finden, was ihnen Spaß macht, wo sie auch gut drin sind, ne? Wo sie sagen, wow, da gibt's, also diese Technik ist ja auch wunderbar, weil sie klar und übersichtlich ist für die, die da ein Auge für haben. So, ne?
Ich merke einfach,
Ja,
dass
insofern muss ich
das.
Sie ein wenig enttäuschen, dass es jetzt nicht ein großes Atelier ist, wo überall Farbe rumgespritzt ist. Das würde mein Klientel auch eher stören, wenn es zu unruhig ist.
Ja. Ich glaube, das, was mich einfach so fasziniert und weswegen ich dir gerne zuhöre, ist, wenn Menschen einfach so ihr Ding finden. Weil man könnte ja jetzt sagen, so, ne, also wir haben ja alle unsere therapeutischen, beraterischen Weiterbildungen und wir könnten einfach alle alles machen. Aber dieses, dass du sagst, so ich mache irgendwie Pep, ich mache Filme, ich mache mit Ton, so das sind so die Dinge, die deine Ressourcen widerspiegeln. Wenn ich zum Beispiel so auf Theresa schaue, die macht ja viel mit Musik und nimmt dann mit Kindern Songs auf und vertont bestimmte Dinge und so. Und ich so denke, ich höre so gerne Menschen zu, die ihr Ding gefunden haben. Und du machst das ja jetzt schon auch echt lange. Was würdest du denn sagen? Wie bist du dahin gekommen, das auch so zu finden und zu sagen, heute so Pep ist auch so voll mein Ding? Und wie können wir hörende Menschen, die vielleicht noch am Anfang stehen, da auch gut mitnehmen, das zu finden?
Ja, also ich habe mit Begeisterung also ich bin ja in meinem ersten Leben oder in meinem ersten Berufsleben bin ich ja Textildesignerin, habe also studiert und habe auch ein Diplom da drin gemacht. Und ich habe immer gemerkt, reicht mir noch nicht. So, ne? Das ist nicht mein Herzblut. Ist zwar schön, aber es ist nicht mein Herzblut. Und daraufhin habe ich ja dann die Kunsttherapie, die psychoanalytische Kunsttherapie hier in Hannover beim IPK die Ausbildung gemacht und habe dann auch 16 Jahre als Kunsttherapeutin gearbeitet. Habe dann gemerkt, irgendwas braucht es noch mehr, so, ne, um noch schnellere Lösungen zu bringen oder zu finden oder zu ermöglichen. Und 2009 bin ich bei einer Veranstaltung gewesen, wo Michael Bohne einen so einen Tag, eine Fortbildung gegeben hat. Und da habe ich mich auch gleich als Vortänzerin oder ne, also als er jemand gesucht hat, der eine Problemstellung hatte. Und da habe ich mich gleich gemeldet. Und das hat sofort gewirkt, wo ich so dachte, wow. Und dann habe ich noch ein bisschen gebraucht, bis ich die Fortbildung bei ihm gemacht habe. Und ja, und das, also schon dieser erste Tag, dieses einmalige Intervention, die Michael da mit mir gemacht hat, hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich musste dann noch ein bisschen gucken, finanziere ich das mit dem Geld. Und als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, dachte ich so, jetzt mache ich das auf meine Verantwortung, weil als ich angestellt war, hatte mein Chef gesagt, nein, das darf ich nicht machen. Das ist zu esoterisch und so, ne? Und das habe ich dann erstmal akzeptiert, aber als ich dann selbstständig war, habe ich dann das nochmal intensiviert. Und ich sage immer, dass Pep wirklich wirkt, ist mein Buch der beste Beweis. So, also ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Jahre immer wieder einen Ansatz gemacht, immer wieder versucht zu schreiben, aber jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, war da wie eine Blackbox, nichts mehr drin. Und also ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich dann mit Pep auch mit einer Supervisionsgruppe und auch nochmal bei Michael und das mit Pep bearbeitet habe, welche Glaubenssätze in mir arbeiten. Ne? Und das fand ich schon wirklich super spannend. Ne? Also so ein Glaubenssatz, Schreiben ist lebensgefährlich, den wusste ich nicht, dass ich den in mir drin habe. Aber der hat dafür gesorgt, dass ich nichts geschrieben habe. So, ne? Und den zu transformieren, also dass mir das gelungen ist, das zu transformieren, ist das Buch das beste Beweis. Und da kann ich wirklich jedem raten, sich da auch nicht, wie eine mal gesagt hat, da, mein Gehirn spielt mir da einen Streich. Also sie hat es nochmal in drastischeren Worten gesagt, aber diese Glaubenssätze, die manchmal so ganz tief und unbewusst in uns drin sind, ne, da ist PEP wirklich eine total tolle Technik, da auch ranzukommen und es dann auch aufzulösen.
Ja. Und ich, also, frage mich ja immer, ne, wie kann ich Menschen gut auch begleiten, dass sie ihren Weg finden? Und ich finde, du hast jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Das eine ist, irgendwo hinzugehen und sich andere Leute anzugucken, zu einem Vortrag, zu einer Weiterbildung, zu einem Kongress oder so und so zu gucken, wer macht es wie und was davon spricht mich an. Und das andere ist, und da kann ich dir so zustimmen, die Dinge an sich selber auszuprobieren und so zu merken, also wenn es für mich nützlich ist, dann kann ich das auch echt überzeugt an andere transportieren, als wenn ich halt einfach so Standardsachen nach Lehrbuch versuche in die Welt zu bringen, glaube ich halt, dass mein Weg da so ähnlich ist, zu sagen, ich probiere das alles erstmal selber aus. Das Klopfen habe ich selber ausprobiert und als super wirksam erlebt. So das Pure Embodiment. Das Atmen, erstmal muss ich selber machen, um dann zu merken,
Ja,
ja, das ist cool. Und ich habe sicherlich auch Sachen gemacht, wo ich so dachte, ach, ganz spannend, aber irgendwie doch nicht so meins. Aber diese Selbsterfahrung an mir
Absolut.
mit meinen Themen, ich glaube, das ist so, so wertvoll.
Absolut. Also da fällt mir jetzt auch gerade zum Beispiel ein, ich hatte auf einem Kongress habe ich Matthias Witfort kennengelernt, der ja auch Wim Hof Instructor ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt muss ich mal das mit diesem Eisbaden machen, obwohl ich wirklich also was heißt nicht eine Paranoia, aber also kaltes Wasser war bislang nicht mein Ding. So, ne? Also ich weiß noch, als ich als 19-Jährige in Kanada im Wasser war bei 16 Grad, da bin ich schreiend rausgelaufen. So, ne? Und Nordsee hat man mich auch überhaupt gar nicht mit irgendwie locken können. So, ne? Und dann habe ich diesen Workshop bei ihm gemacht und das war für mich so ein unglaubliches Erlebnis, ne? In dieses Eiswasser einzusteigen. Und das hat mich dann wirklich getragen, auch über diese ganze Corona-Zeit, dass wir die ganzen Jahre auch immer, also ich mit meinem Mann zusammen, dass wir Eisbaden gegangen sind. Also auch bei Minusgraden und wenn es teilweise das Wasser aufhacken mussten, um dann da reinzukommen. Und da merke ich auch so, das ist was, also was ich jetzt nicht als Therapie meinen Therapiekindern vorschlage oder mit denen mache, aber ich erzähle das denen, dass ich das mache. So, ne? Und manche gucken und denken, jetzt ist sie völlig übergestanden.
Ja.
Und aber andere überlegen das dann und müssten dann halt selber einen Kurs machen oder selber irgendwie. Das, ne, das würde ich jetzt nicht als Therapie anbieten. Aber genau, was du sagst, ne, bei solchen Kongressen oder bei irgendwelchen kleinen Fortbildungen zu gucken, dockt es bei mir an und erweitert es was. So,
Ja.
ne? Und wenn es nicht erweitert, dann geht es nicht. Und wenn es erweitert, dann ist super. Ne? Und da auf die innere Stimme zu vertrauen, ne? Auch, ne, also wenn jemand so einen kleinen Trailer macht, ne, und das spricht einem total an, ne, dann kann man da andocken. So, ne? Und wenn das noch der tollste und renommierteste und weiß der Teufel was, großartigste und angesehenste Speaker ist und so, und es dockt bei mir nicht an, dann dockt das nicht an und dann brauche ich bei dem nichts buchen. So, ne? Und da mache ich auch meinen immer Mut, ne? Und auch den Eltern mache ich immer, hören Sie auf Ihre innere Stimme. So, ne? Weil die ist ja maßgeblich. So, ne? Und ja, manchmal kann man, also ne, diese innere Stimme, die bei mir gesagt hat, Schreiben ist lebensgefährlich, die darf ich natürlich bearbeiten. So, ne? Aber erstmal darauf zu vertrauen, was fühle ich denn? Was nehme ich denn wahr? Und da dann weiterzugehen, das, ja, das finde ich auch ganz wichtig.
Ja, ich glaube, das ist so auch meine Ergänzung, dass ich so denke, um auf meine innere Stimme hören zu können oder auch vielleicht innere Stimmen, ist es, glaube ich, wichtig, dass ich mich selber gut spüren kann und dass ich eine Verbindung zu meinem Körper habe, dass ich überhaupt einen Zugang dazu habe. Und das Klopfen zum Beispiel und auch das Kreiseln ist ja was Körperliches, wo wir automatisch mehr als den Kopf mit einbeziehen. Und also Eisbaden zum Beispiel, ne, ist ja voll körperlich. Und ich denke, ich merke bei mir gleich wieder so ein inneres Feuer, dass ich so denke, wenn wir es schaffen, mit unseren Beratungsangeboten, Therapieangeboten auch Erlebnisse für Menschen zu schaffen, die einen Unterschied machen, weil sie den Körper mit reinnehmen, weil sie ein besonderes Erlebnis haben. Es könnte ja zum Beispiel auch ein Ritual sein oder so, ne? Zu sagen, also ich lasse diesen Glaubenssatz auf eine bestimmte Art und Weise los mit fliegenden Luftballons oder ich setze diesen Glaubenssatz in den ICE und kaufe ein Ticket dafür und mache noch ein paar hartgekochte Eier und eine Trinkflasche fertig oder was auch immer. So, da geht dann bei mir schon gleich wieder ganz viel an. Also wenn wir es schaffen, auch für Menschen Erlebnisse zu schaffen, dann kommen wir halt weg von diesem sich gegenüber sitzen und reden,
Absolut.
was Kunst auch kann, was Musik kann. Und dein Buch ist ja auch erschienen in dieser Reihe Reden reicht nicht,
Genau.
weil ich so denke, damit gehe ich so in Resonanz. Zu sagen, ja, sich einfach gegenüberzusetzen, das ist es nicht mehr.
Richtig. Also für mir fällt auch gerade eine, was du gesagt, in den ICE schicken. Ne? Habe jetzt gerade eine junge Klientin, die irgendwie auch genervt war von bestimmten Aussagen. Und dann habe ich so gesagt, wie wär's denn, wenn, und sie konnte aber die nicht loslassen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie wär's, wenn wir die in so eine Wasserbombe packen und mal ganz weit wegschmeißen? Ja, die Idee fand sie schon ganz lustig. Dann hatte ich aber noch eine Idee und habe gesagt, was wäre, wenn wir so ein bisschen so Holy Festival machen? So, ne? Also kannte sie noch nicht, also dieses Farbpulverfest in Indien. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich gebe dir eine Tüte mit einer Kreide. Jedes Mal, wenn dir was nicht gefällt, haust du drauf und dann wird das pulverig und dann bringst du die Tüte bitte zu mir mit und dann machen wir draußen ein Holy Festival da draus. Das fand sie dann richtig großartig, so, ne? Und ich habe sie dann habe ich es erst noch vergessen und habe ich gesagt, soll ich das fürs nächste Mal vorbereiten? Ja, bitte. So, ne? Also ich kann mich jetzt auf ein Holy Festival mit Farbpulvern freuen, wenn sie da diese Sätze oder diese Aussagen, die ihr gegenüber getroffen worden sind, wenn sie die dann bitte wegschmeißen kann, weil das sind Giftsätze, die da in sie reingekommen sind und die müssen wir wieder rauskriegen. So, ne?
Ja, und ich
Und
finde, das
womöglich
ist
mit
halt,
Spaß und Freude.
ja, und das ist, finde ich, das Besondere auch an unserem Job, dass wir ja vielleicht anders als Lehrer und Lehrerinnen oder auch andere
Unbedingt.
Berufsgruppen, dass wir auch so einen großen Spielraum haben, Menschen begleiten zu dürfen, ohne dass die da was lernen müssen, dass die am Ende ein Zertifikat bekommen, da, 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 irgendwas, sondern dass wir Räume schaffen können, in denen wir auch dem folgen, was andere Kinder, Jugendliche, Familien, Bezugspersonen uns anbieten. Ich glaube, das ist das,
Ja,
was ich so sehr liebe an der Arbeit mit
klar.
dieser Personengruppe.
Ja.
Josephine, wenn du noch mal so auf unser Gespräch schaust und vielleicht kurz in deinen Körper reingehst, wo wir gerade drüber gesprochen haben,
Ja.
was ist dir noch wichtig, hier loszuwerden?
Es ist mir gerade eben, ist mir dieses Bild gekommen von der Liebe, weil du auch gerade mit der Liebe gesprochen hast, ne? Einer meiner Kleinen, der hatte sehr viel ADHS-Kompetenz und hat immer so, war extrem am Rödeln. Und wenn ich mit ihm gespielt habe, war seine Frustrationstoleranz sehr gering. Und er ist eben schnell ausgerastet und wütend geworden und so. Dann haben wir diese Gefühle mal externalisiert in so Bälle, die durften die zugucken, also die Wut, die, was weiß ich, also die Freude, alles. Und dann meinte er, jetzt fehlt aber noch die Liebe. Und dann meinte ich, oh Gott, ja, die muss dabei sein, hat aber keinen Ball mehr. Und dann habe ich einfach so ein Papier zusammengeknüllt und mit einem Band, mit einem Kreppband gemalt. Und er hat dann noch das Gesicht drauf gemalt mit roten Bäckchen. Und diese Liebe war dann immer der Schiedsrichter, hat noch so eine Trillerpfeife dazu gemacht. Und ab dem Moment, wo die Liebe dabei war, hatte er eine deutlich höhere Frustrationstoleranz. So, ne? Und ich, ja, ich habe so, ich habe ich auch immer noch, ne, diesen Ball, weil er wollte es nicht mitnehmen. Aber das würde ich sagen, das würde ich gerne so auch rausschicken, ne, dass wir unsere, also unser Herzkompetenzen, wenn man es jetzt mal in ein anderes Wort bringen will als Liebe, also unser, dass wir unser Herz noch mehr sprechen lassen, vielleicht auch wieder mehr sprechen lassen, ne? Und das Herz wirklich mit ins Boot nehmen und zu sehen, was, ja, wo fehlt es vielleicht an der Liebe?
Ja, ich sag häufig auch sowas wie professionelle Liebe, dass klar ist, es geht ja nicht um romantische Liebe oder so, ne? Aber so dieses sich eben auch als Menschen zu begegnen, und egal wie cool wir ausgebildet sind und was wir alles an Ausbildungen haben oder so, zu sagen, letztendlich begegnen sich da auch immer Menschen. Das ist, glaube
Absolut.
ich, etwas, was ich sehr fühle, so dass ich das Gefühl habe, ja, das ist eine richtige Gänsehaut, wenn du das sagst. Danke.
Ja, und ich finde auch, das ist zum Beispiel, wo auch was bei mir angedockt hat, als mit Gabriela von Witzleben, mit ihrem triadischen System, ne, mit diesem Bauch, Herz, Kopf. Das fand ich auch immer wieder, oder finde ich immer wieder super spannend, ne? Da kann ich mehr mit den Erwachsenen mitarbeiten. Bei den Kindern klappt das nicht immer so ganz, aber bei manchen schon auch. Und gerade, dass dieses Herz auch sprechen darf. Ne? Weil wir sind alles Kopfmenschen. So, ne? Und das Herz mit der Beziehungsangebot, ne? Dass das auch wieder lauter werden darf. Ne? Und ich sage jetzt bewusst wieder, weil es gab jetzt gerade die Zeit, wo diese Distanz, Social Distancing irgendwie ganz oben stand. Und ich glaube, davon müssen wir dringend wieder wegkommen. So,
Ja.
um uns von Mensch zu begegnen zu können auch.
So schön, dass du diese Arbeit machst und diese Leidenschaft versprühst für Menschen im Autismus-Spektrum, aber vor allen Dingen eben auch für Pep. Josephine, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Danke.
Ja, bedanke mich auch und ich finde es immer wieder spannend, wie Menschen auch Fragen stellen können, die ich, wo ich wirklich erstmal nachdenken muss.
Ja, weißt du, ich liebe innere Suchprozesse.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank auch.
Das war's mit der Folge. Du findest die Kontaktdaten von Josephine Lorenz in den Shownotes und auch den Link zu ihrem Buch, was am Anfang angesprochen wurde. Wir sind kurz vor der 100. Folge. Dies war die 95. Podcast-Folge von Erdbeerfrosche und Teppichäpfel. Bald erreichen wir die 100. Was dürftest du zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall auch weiterhin einschaltest? Schreib uns gerne eine Mail an Erdbeerfrosche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow.de. Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.